Wunderbar, ich freue mich. Wir haben ja gestern Abend ein bisschen überzogen und ich hoffe, ich kann euch heute Abend ein bisschen früher gehen lassen. Also ich versuche es anzupeilen. Ich schaue auf die Uhr. Ich möchte euch heute Abend reinnehmen, tatsächlich meine Geschichte. Ich habe das 150 Wörter, das habe ich gestrichen. Weil ich selber gemerkt habe, ich habe nochmal lange überlegt und habe so mein eigenes Zeug so ein bisschen durchüberlegt und habe gemerkt, 150, das wird knapp. Glück gehabt, jawohl. Aber ich möchte trotzdem heute Abend, soll es darum gehen, hey, meine Geschichte zu erzählen, aber ich möchte nochmal diesen Bogen ein bisschen größer spannen, einfach auch für die, die nicht da waren oder nochmal uns reinzunehmen. Mir ist nochmal wichtig, und das habe ich versucht gestern Abend auch deutlich zu machen, dass unsere Herausforderung, unsere große Herausforderung ist es tatsächlich, dass wir oft in einer Welt leben mit Leuten umringt, die, von denen man den Eindruck hat, und so will ich es mal sagen, dass sie wenig Interesse haben am christlichen Glauben. Also das ist einfach so der Eindruck, den man hat. Das mag nicht stimmen, aber ich erlebe das ganz oft so. Und Chesterton hat es schon vor über 100 Jahren gesagt, Christsein wird nicht ausprobiert und dann verworfen, es wird für schwierig gehalten und gar nicht erst versucht. Und ich habe gestern Abend gesagt, heute muss man es so ein bisschen umformulieren, dass es gar nicht erst versucht wird, weil es für irrelevant gehalten wird. Also es wird einfach, hat nichts mehr beizutragen, die Zeiten sind vorbei, Postchristentum. Wenn man heute irgendwie Probleme im Leben hat, so das Go-To war vielleicht so vor 30, 40 Jahren irgendwie noch Gott. So irgendwie hat man dann noch vielleicht dann nochmal Gott irgendwie gesucht. Und vielleicht gibt es diese Menschen sicherlich auch noch, auf jeden Fall, in anderen Kulturen, anderen Kreisen sicherlich. Bei uns viele Leute heute, da ist das Erste, woran Menschen denken, wenn sie irgendein Problem haben, eine Herausforderung, selten Gott. Meistens der Psychologe. So. Also das Go-To, woran man denkt, Menschen haben Probleme im Leben, versuchen die irgendwie zu bereinigen oder in Ordnung zu bringen, das ist der Therapeut, der Psychologe, und das mögen auch gar keine schlechten Lösungen in sich sein, nur Gott spielt dabei keine große Rolle. So, das ist oft die Realität und mit dem müssen wir klarkommen, irgendwie, auch als Gemeinde, ein Stück weit für uns, die wir das Evangelium weiter sagen wollen. Christsein wird eben nicht ausprobiert und dann verworfen, es wird für irrelevant gehalten und gar nicht erst versucht. So würde ich das versuchen umzudeuten, das, was mein Punkt gestern Abend, den ich versucht habe zu machen. So, Fritz, irgendein technisches Problem haben wir hier. Es geht nicht weiter. Kannst du es weiter drücken? Keine Ahnung, wenn wir es nicht weiter drücken können. Sollen wir den Präsenter schön tauschen? Ich habe einen. Oh, jetzt. Hast du das oder ich das gemacht? Ich probiere es nochmal. Ja gut, wenn du das machst, dann warte mal ganz kurz. So, doch, ich bin das. So, ich nehme euch nochmal rein, was wir gestern Abend gesagt haben. Wir haben es gerade schön gesungen und singen hört sich das schöner an wie in Realität. Dass wir Zeugen sind, ja, wunderbar, wir wollen reden, weil es wahr ist. Das hört sich singend schön an, in der Realität oft gar nicht so einfach. Aber das ist unsere Aufgabe, die wir haben. Darüber haben wir gestern Abend gesprochen, dass wir alle Zeit bereit sind zur Verantwortung vor jedermann, der diese Rechenschaft von uns fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und es geht um diese Hoffnung. Das ist Gottes powervolle Geschichte mit dieser Welt in Jesus Christus. Das ist unsere Hoffnung und die ist in uns. Das ist die persönliche Geschichte mit mir. Heute Abend will ich über diese persönliche Geschichte mit mir ein Stück weit reden und am Freitagabend wollen wir nochmal diese Gottes powervolle Geschichte mit dieser Welt genau anschauen, was denn dieser Inhalt der Hoffnung auch nochmal ist, ganz konkret, mit der wir Werbung machen, das wir anpreisen dürfen, das uns wichtig ist, die wir weiter sagen. Und ich habe euch versucht zu zeigen, dass links der Christ ist und der lebt aus dem Wahren, der liest seine Bibel, er kommt in den Gottesdienst und er findet wichtig, die Überzeugungen, eine christliche Überzeugungen zu haben über Sünde, Gnade, über das Evangelium, über Werte, über Familie. Und aus dieser Wahrheit heraus lebt er und lebt dieses gute Leben, das Gott für ihn hat, so gut es geht in dieser Welt. Und das ist eine gewisse Schönheit, die nach außen kommt durch das, was wir mit Gott erleben. Und der Nicht-Christ, der steht da drüben Und der erlebt es genau von der anderen Seite. Der erlebt hoffentlich, wenn wir mit Menschen leben, dieses Schöne in unserem Leben und kann irgendwie dieses Schöne sehen und fragt sich, warum kann der so ein schönes Leben leben, trotz den gleichen Herausforderungen, die er hat, und fragt vielleicht mal nach, woher kommt das? Und dann können wir ihm zeigen, dieses schöne Leben, das kommt aus dem Guten heraus, das aus der Weisheit Gottes kommt, aus der Güte Gottes, die ich versuche umzusetzen. Und wir laden dazu ein, erstmal zu dieser Weisheit Gottes, sodass die Güte Gottes diesen Menschen zur Umkehr bringt und nicht gleich in der großen Bekehrung hin zu Jesus, sondern erstmal in kleinen Bekehrungen hin zu etwas Gutem, was Gott für ihn hat. Für sein Leben, seine Gefühle, seine Gedanken, seine Familie, seine Finanzen, diese Lebensbereiche, dass Gott da was Gutes für ihn hat. Und dass es das Beste ist, was es gibt, wenn man irgendwie mit diesem Gott lebt. Und wir versuchen, das hinzukriegen, dass er das mal ausprobiert, sich darauf einlässt, diesen Schritt mal zum Guten zu gehen, Gottes Weisheit ausprobiert für sein Leben, neugieriger wird und dann merkt, Mensch, das ist ja tatsächlich gut. Und er dann dazu kommt, irgendwann mal zu sagen, Mensch, warum ist denn das eigentlich gut? Und die Antwort ist, weil es wahr ist. Wir wussten das schon von Anfang an, aber er nicht. Ja? Er hat nur nach Glück gesucht, weil er Ewigkeit im Herzen hat und sucht das Schöne, das sein Leben verbessert, vorwärts bringt. Wie wir auch, nur wir machen es vielleicht andersrum. Wir sagen, das größte Glück ist in der Wahrheit, also gut. Aber für den Nichtchristen ist es nicht so. Also der sucht, der lernt es kennen von der anderen Seite. Und jetzt habe ich euch diese Skala gezeigt. Unsere Aufgabe ist es, Menschen immer ein Stück näher zur großen Bekehrung zu bringen, auf den Nullpunkt. Das ist unsere Aufgabe von minus 8, von minus 6 auf minus 5, auf minus 4. Darin, das sind die kleinen Bekehrungen, so habe ich es genannt. Das ist so meine Benennung, die steht nicht in der Bibel, diese kleinen Bekehrungen, aber ich glaube, das sind die Dinge, die tatsächlich stattfinden. Wir müssen Menschen, die weit weg sind vom Reich Gottes, ein Stück näher führen und ein Stück näher führen und ein Stück näher führen, sodass sie am Ende Leute werden, die nahe sind am Reich Gottes. Jetzt sind wir wieder bei Worten von Jesus. Also es gibt Menschen, die sind nahe am Reich Gottes. Wenn es Menschen gibt, die sind nahe am Reich Gottes, gibt es auch Menschen, die sind fern vom Reich Gottes. Minus 10, minus 9. Und die führen wir Schritt für Schritt ein Stück weit näher, bis sie nah am Reich Gottes sind. Vielleicht bei minus 4, minus 3. Und dann am Freitagabend werden wir über Leute reden, die stehen am Tor zum Reich Gottes. Und die sagen, hey, jetzt wie kriege ich das auch in mein Leben hinein? Nicht nur das Gute Gottes, sondern Gott selber. Und dann kann ich ihnen das Evangelium erklären, diese Hoffnung. Das machen wir am Freitagabend. Unsere Aufgabe ist es, nochmal, unser Freund muss zuerst die Güte Gottes an uns sehen und uns sich darauf einlassen in vielen kleinen Bekehrungen. Die wenigsten werden sich gleich für die Güte Gottes am Kreuz, wohl aber für die Güte Gottes in seiner Weisheit interessieren. Wir haben darüber gesprochen, dass wir energiegeladene Gespräche, Themen und jetzt Gespräche heute Abend führen sollten, die da mithelfen. So einen kleinen Anstoß zu geben, so einen Schubser zu machen, so ein kleines Ziehen, Menschen reinzuziehen oder so einen Schubser zu geben in die richtige Richtung. Vorsichtig, aber immer zielbewusst. Wir wollen nicht das Evangelium kleiner machen. Wir sind noch gar nicht beim Evangelium. Wir sind noch gar nicht so weit. Und das muss man auch so lassen, wenn man mit Menschen unterwegs ist, die weit weg sind vom Reich Gottes. Ich habe mir heute nochmal die Predigt von Paulus in Apostel 17 durchgelesen. Und da redet er zu diesen Athenern, das sind gebildete Menschen, die haben ihn auch eingeladen. Also er hat da ein Recht auch zu reden. Und wir haben gestern Abend am Ende noch darüber gesprochen, wie er das so macht, dass er erstmal zustimmt in ihrer Suche nach Glück und wie sie das suchen. Legt den Finger so ein bisschen in die Wunde und dann versucht er, was vorzuschlagen, was vielleicht besser sein könnte für ihr Leben. So als demütiger Vorschlag. Wir sind heute genauso in dieser Position. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, aber das Interessante, was ich fand, ich habe mir das nochmal durchgelesen, das kannst du mal zu Hause dir durchlesen nochmal, eigentlich bis kurz vor knapp am Ende so, weiß man nicht, was Paulus eigentlich ist. Ist er Fisch oder Fleisch, ist er Esoteriker, New Ageler oder was ist er eigentlich? Schwabelt und wabelt darum von Göttern und Gott und Schöpfung und in ihm leben und weben wir, als ob irgendwie Gott überall wäre und Gott in allem wäre. Und man weiß doch gar nicht ganz genau, was ist er denn? So geistlich-spirituelle Mambo-Jumbo-Sprache, wo irgendwie jeder und keiner irgendwie so richtig. Man weiß nicht so richtig, wo ist man dran. Aber genau das ist sein Ziel. Weil wenn er das nicht macht vorher, so nicht ganz, wenn er nicht anfängt, wenig konkreter zu reden, dann ist es so, dass wenn er nicht weit ausholt bei wenig Konkretem, wenn er gleich das Konkrete bringt, er gar keine Möglichkeit überhaupt dahin zu kommen. Man muss Leute da abholen, wo sie stehen. So haben wir das früher immer formuliert. So. Und das ist uns klar, natürlich. Aber wir müssen das nochmal neu denken, dass wir versuchen, genau das so zu machen und dass wir uns daran gewöhnen, dass vielleicht, außer wir, ich habe nochmal gesagt, es gibt ja nochmal auch dieses, gibt es religiös fromme Publikum, Menschen gegenüber, da muss man vielleicht nicht so weit ausholen, weil das Vorwissen schon größer ist, weil die schon irgendwo anders stehen. Deshalb muss ich jeden anders irgendwie betrachten, wenn ich mit ihm rede. So, deshalb ist es wichtig, diese Gespräche zu führen, energiegeladene Gespräche, in die richtige Richtung. Und dazu will ich euch nochmal das sagen, jeder Mensch hat seine Geschichte. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Und damit meine ich nicht, dass nur jeder Mensch seine Biografie hat, das ist schon auch mal wichtig. Und wir haben ja darüber gesprochen, es geht hier nicht um eine Straßenbahn-Evangelisation, wo ich mit jemand 10 Minuten unterwegs bin. Es geht auch nicht einfach nur um so eine spontane Begegnung mit irgendjemandem. Es geht ja schon auch nochmal darum, mit Menschen unterwegs zu sein, die unsere Nachbarn sind, unsere Kinder, die wir kennen, die, mit denen wir unterwegs sind. Vielleicht auch die, die ihre Kids auch mit hier in die Jungschar schicken, wo wir die Leute erreichen wollen, wo wir Gespräche haben, sehen, irgendwo bei Veranstaltungen schon anfangen mit dabei zu sein. Oder mit Leuten, mit denen wir einfach irgendwo im Sportverein unterwegs sind, wie auch immer das ist, oder Arbeitskollegen. Also Menschen, denen wir öfters begegnen, als nur mal 2 Stunden irgendwie in der Bahn. So, um das geht es. Jeder Mensch hat seine Geschichte und du hörst hoffentlich hin und kennst die ein bisschen von deinen Arbeitskollegen so gut, wie es geht, darüber haben wir geredet. Und ich meine aber damit nochmal was anderes, dass jeder Mensch seine Geschichte hat, biografisch, okay, aber jeder Mensch hat auch sein Evangelium. Jeder Mensch hat sein Evangelium. Das heißt, jeder Mensch hat einen Weg, wie er sein Leben interpretiert, wie er sein Leben denkt. Das kann sein, das hat er bewusst oder hat er auch unbewusst. Aber jeder hat für sich sein eigenes Evangelium, oder? Um es mit Blaise Pascal zu sagen, den Weg, wie er glücklich wird in einer Welt, in der er weiß, die ist nicht ganz in Ordnung, und auch mit sich selber, wo er weiß, es ist nicht ganz in Ordnung, und auch anderen, die nicht ganz in Ordnung sind. Also das heißt, jeder Mensch hat eine Idee von Schöpfung, Fall, Errettung und Erfüllung. Jeder Mensch. In der Schöpfung, okay, was ist meine Identität, wer bin ich? Ja? Das kann sein, da demütigt sich jemand durch den Darwinismus. Das ist aber, was die wenigsten denken. Aber meine Identität, denke ich, wo habe ich die her? Jeder hat irgendwie ein Gespür für den Fall. Ich habe ein Problem, ich merke das. Ja? Ich komme manchmal zu kurz bei manchen Dingen. Ich schaffe manches nicht, ich kriege manches nicht hin. Wird mir auch gespiegelt in meiner Ehe, von meinen Kindern. Ich sehe es an mir selber, gesundheitlich, Aktivität, Energie, ich werde älter, lasse nach, irgendwas stimmt nicht. Ja? Ich brauche Lesebrille jetzt. Das ist einfach nicht okay, finde ich. Das ist einfach nicht okay. Ich finde es nicht okay. Ich habe ein Problem. ist jetzt kein Problem, also kleines vielleicht. Aber jeder merkt das in seinem Leben, ob der Christ ist oder nicht. Der wird es nicht auf den Fall zurückführen, ja, sondern irgendwie ist halt ein Problem da. Woher kommt das? Oh, wichtige Frage, woher kommt das? Ja? Aber die stellt er sich gar nicht so arg, sondern die meisten Leute suchen einfach nach Errettung, Lösung. So, der typische Deutsche hier im Süddeutschen ist ein hochpragmatischer Mensch. Sagt, hey, Problem, Lösung, Problem, Lösung. Und er sucht seine Lösung in irgendeiner Weise sein Problem zu lösen. Es kann sein, neue Frau, das kann sein, exzessive Hobbys, das kann sein, ich gehe doch wieder mit 55 ins Fitnessstudio und pump noch mal ein bisschen, um irgendwie dem zu entgehen. Es kann sein, ich stürze mich in Alkohol oder es kann sein, was ist seine Lösung? Was ist sein Evangelium, worin er Erlösung sucht für sein Leben? Das hat jeder. Und die Erfüllung, hey, meine Hoffnung, was ich mir daraus wünsche, was dann passieren soll. Und das teilen wir mit allen Menschen. Und jeder Mensch hat sein Evangelium. Und jetzt ist unser Ziel, ist es, die Geschichte von Menschen zu verstehen und ihnen Stück für Stück zu helfen, diese, also ihre Geschichte mit Gottes Hilfe, zu einem Happy End zu bringen. Denn was Menschen noch nicht wissen, ist, dass selbst wenn sie hier eine gewisse Lösung für ihre Probleme finden und eine gewisse Hoffnung haben in ihrem Leben, die wird irgendwann mal ganz schön zerschmettert werden. In der Realität, spätestens in der Begegnung mit Gott. Und spätestens dann gibt es ein recht klares und großes und auch schmerzhaftes Erwachen. Dass die Wege, die ich gesucht habe, um Lösungen für mein Leben zu finden, dass ich die Lösungen bei den falschen Fachleuten gesucht habe. Götzendienst, darüber haben wir gestern Abend gesprochen. Die Lösungen bei den falschen Fachleuten zu suchen, bei der falschen Quelle, eigene Zisternen, die ich gegraben habe, die das Wasser nicht halten konnten und am Ende keine Lösung sind, die mich weggebracht haben von der Quelle lebendigen Wassers, der wahren und einzigen Hoffnung, nämlich Gott in Jesus Christus. Aber das wissen die Menschen ja noch nicht. Sie wissen es nicht. Manche wissen es und wollen davon nichts wissen, okay. Aber viele wissen es einfach nicht. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, die Geschichte von Menschen zu verstehen. Nicht ihre ganze Biografie, ja, sondern zu verstehen, Mensch, was ist denn ihre Identität? Wo erkennen sie denn ihre Probleme? Welche Lösungswege suchen sie dafür und was ist ihre Hoffnung? Und da Stück für Stück versuchen, ihnen irgendwie deutlich zu machen, dass ihre Suche und ihre Ambition, das gut zu machen im Leben und Glück zu suchen, nicht falsch ist, aber sie haben die falsche Lösung gesucht. Und da ein Stück Gott reinzubringen und hoffentlich dann später auch Jesus reinzubringen, um das Ganze zum Happy End zu bringen. Was machen wir dafür? Wir machen unsere 5 Schritte missionarischen Lebens, segnen. Und das Letzte ist eben, unsere Geschichte zu erzählen. Jesus ins Gespräch bringen, unsere Geschichte zu erzählen, überhaupt von unserem Evangelium zu sprechen. Und ich spreche jetzt noch nicht gleich vom Evangelium in Jesus Christus, das am Kreuz gestorben ist, auferstanden, sondern ich spreche von unserem Evangelium, wenn ich darüber spreche, welche Lösungen wir denn haben für die Probleme von unserem Leben. Weil wir ja auch ein Evangelium haben. Ja? Wir haben eine Identität, wir haben Probleme. Wir suchen Lösungen. Und unser einziges Problem ist ja nicht nur, dass wir, hey, wir sind Sünder. Oder ist das euer einziges Problem? Nein, wir haben ja noch andere Probleme. Also ich zumindest. Und ich habe Lösungen dafür, natürlich von Gott her, so viele wie möglich, von ihm, so viel ich davon verstehe. Und der hilft mir, diese Dinge zu lösen im Leben. Konflikte mit Menschen oder andere Sachen. Also es gibt ja viele Beispiele, wo wir Probleme haben. Vom Fall her hat natürlich, kommt alles aus der Sünde. Letztendlich haben wir nur Probleme wegen der Sünde. Aber natürlich die Gesichter, wie sich das zeigt im Leben, die sind so unterschiedlich, die sind millionenfach unterschiedlich. Und wir haben Lösungen von Gott her für die Dinge des Lebens. Und das ist unsere Hoffnung jetzt in diesem Leben und natürlich auch im ewigen Leben. So, und wir wollen unser Evangelium hineinbringen in das Evangelium der Nichtchristen, die ein ganz anderes Evangelium haben. Also das ist mir immer wichtig auch zu sagen, glaubt ja nicht, Menschen glauben nichts. Es gibt keinen Menschen, der nichts glaubt. Glauben halt das Falsche, worin die Lösungen sind. Es gibt keinen Ungläubigen. Das ist da ein bisschen falsche Art, sich auszudrücken. Ja? Und der Ausdruck ist mir dann egal, aber was wir dann damit denken manchmal, ja, die haben keinen Glauben. Halt doch alle glauben, nur halt eben ans falsche Evangelium. Alle sind hingegeben. Es gibt keine nicht hingegebenen Menschen. Ja? Sie sind nur an das Falsche hingegeben, weil sie denken, da wäre das größte Glück. Und wir wollen ihnen ja helfen zu sehen, den Schatz im Acker, dass sie sich da hingeben an das und dafür alles andere lassen, wohin sie sich vorher hingegeben haben. Also vom Denken her neu. Deshalb wichtig. Und wir erzählen eine Geschichte, unsere Geschichte, Teil der Geschichte, Teil von Jesus' Geschichte, von Gottes Geschichte. Warum? Weil Geschichten, Stories haben eine starke Wirkung auf das Denken und Fühlen von Menschen, vor allem, wenn sie ein Happy End haben. Ich liebe Happy Ends. Wer noch Happy End? James Bond, jawohl. Ich hasse Filme, die kein Happy End haben. Wenn ich einen angucke, einen Film, der kein Happy End hat, dann sage ich, jetzt muss ich nochmal einen gucken. Ja? Und dann nehme ich mir einen raus von unserer DVD, wir haben noch DVDs, wo auf jeden Fall ein Happy End kommt. Sonst schlafe ich nicht so richtig gut. Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber ich mag nicht einen Film ohne Happy End. Der ist einfach offen und dann wird das Ding schwarz und dann kommen die Dinge, und dann denke ich, warum habe ich jetzt anderthalb Stunden dieses Ding geguckt? Kein Happy End. So ein Müll. Mein Sohn ist ganz begeistert. Oh, so dystopisch und so destruktiv und das Ende offen. Wow, da kann man sich denken, was man will. Mann. Die Jugend ist verloren. Du. Kein Happy End. So, also ich mag Happy Ends. Stories sind wichtig. Und wenn wir jetzt nochmal missiologisch denken, und ich denke so ein bisschen mehr, dann ist es so, zwei Drittel der Menschheit bezieht ihre Informationen durchs Zuhören. Ja, zwei Drittel. Ein Drittel der Weltbevölkerung gehören zu rein oralen Kulturen. Da gibt es gar keine Schrift. Da geht alles über Hören, Zuhören, Geschichten erzählen. In der islamischen Welt, ca. 90% der Frauen verständigen sich nur durch orale Kommunikation. Die können weder lesen noch schreiben, vor allem die Frauen. Also wenn wir Leute erreichen wollen, das ist ganz krass. 75% der Bibel sind Geschichten. 75%. Und dann gibt es noch Paulus. Abstrakt und kompliziert. Sagt Petrus. Ich finde es ja toll. Aber 75% der Bibel sind Geschichten. Ja? Jesus war ein Geschichtenerzähler, die meisten übrigens mit Happy End, die meisten. Ja? Gibt es dann auch welche mit doppeltem Ausgang, die sind dann für andere schön, für andere nicht so schön. Aber die meisten haben irgendwie ein Happy End. Persönliche Erlebnisse, was ist das für eine Grammatik? Persönliche Erlebnisse lässt Menschen aufblicken und aufhorchen. Persönliche Erlebnisse. Ich unterrichte ja Homiletik, also Predigtlehre meinen Studenten. Und ich sage ihnen immer, hey, ihr erzählt eine Geschichte und eine persönliche Geschichte und ihr werdet merken, spätestens wenn ihr die persönliche Geschichte erzählt, wenn vorher alle so ein bisschen ein, dann blicken alle auf. So, persönliche Geschichten lässt Menschen aufblicken. In deiner langweiligsten Predigt, die du hältst, wenn du eine Geschichte erzählst, sind die Leute da. Okay, also blickt noch ein bisschen auf, macht mir Hoffnung. Ich erzähle vielleicht noch was Persönliches. Aber natürlich, das gilt auch für Nichtchristen, die dann aufhorchen, ja? Die dann auch zuhören, weil es was Persönliches ist. Es interessiert Menschen unheimlich, weil sie so individualistisch sind. Es ist wiederum die Stärke, dass Menschen heute nicht mehr so fasziniert sind von großen Reden, ja? Sondern eher von persönlichen Geschichten. Früher war das anders, da hat man große Reden zugehört. Heute sind es eher die persönlichen Geschichten, denen man zuhört. Man traut den großen Reden schon gar nicht mehr so richtig. Ja? Weil die eh jemand anders geschrieben hat für den, der es da hält. Ja? Also ich traue denen nicht diesen großen Geschichten, dass da was Ehrliches, Authentisches dahinter steckt. Ich lasse dir deinen Glauben. Aber persönliche Geschichten lassen Menschen aufhorchen, aufblicken. So, bevor wir unsere Geschichte erzählen können, wie das denn bei uns ist, habe ich noch so ein bisschen was, der Prolog, die Einführung, so das Vorwort, so ein Warm-up. Also generell, ich will noch ein paar generelle Sachen sagen in Bezug auf die Kommunikation mit Menschen um uns herum, die vielleicht noch nicht Christen sind, irgendwie auf dem Weg sind oder noch gar keinen Weg angefangen haben. Ich will dir ein paar Tipps noch vorher geben. Und das sind einfach nur Sachen, die in meiner Beobachtung, in meiner Erfahrung vielleicht wichtig sind. Da gibt es vielleicht noch viele andere Möglichkeiten und Sachen und wir dürfen uns gerne nachher darüber unterhalten, lauft nicht weg. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir generell, wir haben es schon ja gesehen, dass wir freundliche Menschen sind, offen sind, dass wir versuchen, kommunikativ zu sein. Ich mache dir Mut, wenn du ganz spezifisch dann auch mit Menschen in Kontakt kommen willst, Evangelium weitergeben willst, dein Evangelium, noch nicht das Große, sondern dein Evangelium, frage viel und dann warte ab. Also unterstreiche auch mal das Warte ab. Quassel nicht zu viel. So, das ist vielleicht das Motto. Sondern frage viel und offen und dann warte ab. Also stell offene Fragen. Nicht bloßstellende Fragen für den anderen, sondern offene Fragen, die er nicht nur mit Ja und Nein beantworten kann, ja, sondern offene Fragen, wo er ein bisschen was erzählen kann, der andere, der dir gegenüber sitzt, dein Arbeitskollege, dein Freund, dein Sportkollege, wie auch immer. Ich habe einfach mal ein paar Beispiele gegeben. Das ist nur so ein bisschen Beispiele. Hey, wie gehst du denn mit dem erhöhten Arbeitsdruck um, den in letzter Zeit auf uns gemacht wird? Wie machst du denn das? Wie gehst du damit um? Frag einfach und dann lass ihn erzählen und dann warte ab. Warte ab, die meisten Kollegen, Freunde, andere Leute werden dann vielleicht zurückfragen, vielleicht, muss nicht sein, und sagen, hey, wie machst denn du das? Dann sagst du, ich bete. Ja, dann wird's, jetzt wird es Zeit, was zu sagen. Jetzt hast du die Chance, hey, ich würde nicht sagen, ich bete, obwohl das vielleicht das Richtige ist. Ich würde so im Paulus-Mambo-Jumbo-Esoterik bleiben. Ja, ihr lacht. Hey, ich finde mich immer wieder zur Ruhe kommen, meditativ. Wow, cool, hätte ich gar nicht von dir gedacht. Ja, das ist richtig super. Ich habe das gelernt schon als Kind und in letzter Zeit immer mehr. Hey, du meditierst, wie ist das denn? Ja, wir bei uns, wir nennen das, jetzt kannst du sagen, ist Gebet. So. Aber bleib mal bei diesem offenen Formulierung. Lern das mal, nicht gleich zu denken, du verrätst Jesus, weil du jetzt nicht gleich sagst, Gebet. Ich lese in der Bibel jeden Morgen eine halbe Stunde. Okay, das mag vielleicht richtig sein. Du kannst sagen, wie kommst du denn damit klar? Also nochmal, ich will jetzt gar nicht auf die Details eingehen, ich will euch sagen, stell doch einfach viele Fragen, die im Alltag mit aufkommen, was dabei ist und wartet, ob der andere zurückfragt. Und eure Spiritualität, eure Lösungen, euer Evangelium mit da hinein zu flechten, ja? In einer offenen Sprache. Was denkst du, was da schief läuft? Beim FC Bayern oder in der Politik oder wo auch immer. Hey, was denkst du, was da schief läuft? Warum ist das so? Dass es nicht funktioniert, dass es so ist, dass es so ist. Was läuft denn da schief? Und was denkst du, was schief läuft? Ich denke, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Das ist natürlich die richtige Antwort. Okay, das ist die richtige Antwort. Nur am falschen Platz. Die müssen wir irgendwie einbringen. Aber natürlich noch nicht so. Man kann ja sagen, Mensch, ich denke bei allen politischen Problemen, ich habe den Eindruck, dass es am Ende auch eine persönliche Sache ist, an der wir kämpfen. So jeder mit sich selber, mit seiner Einstellung. Ja, wie ist das denn? Ja, ich habe den Eindruck, dass da viel Egoismus dahinter steht, ganz persönlich. Und dann kann man vielleicht noch mal ein bisschen was sagen und dann haben wir wieder die Klappe halten. So. Also, versteht ihr, was ich versuche zu sagen? Jetzt, wir sind noch nicht beim Evangelium. Wir sind so bei so kleinen Schritten dahin und dann mal ruhig wieder warten. Nächstes Gespräch, vielleicht geht er mal was weiter. Wo lässt du den Dampf ab? Ja, wie machst du denn das? Was machst du, um deine Batterien neu zu laden? Wie kriegst du Themen, die deinen anderen interessieren und frag ihn nach, wie er es macht? Ja? Wie hast du den Tod von unserem Arbeitskollegen verkraftet? Also jetzt ganz random und total daneben, aber es kann ja sein, in deiner Firma, in deinem Team, da stirbt einer oder hat Krebs oder was und dann hockt man nachher zusammen, trinkt eine Bierle und dann guckt man den anderen an und sagt, hey, wie nimmst du das, dass der 45 Krebs, 3 Kinder zu Hause, was macht denn das mit dir? Ist das eine blöde Frage unter Männern? Also ich traue mir, die zu stellen. Aber ich bin auch ein Pastor, vielleicht kein ganzer Mann, aber kann man das stellen unter Männern, diese Frage, hey, wie gehst denn du damit um? Also die Frauen können es auf jeden Fall, macht's, okay? Und wenn ihr Männer euch traut, ich traue mich sowas als Frage zu stellen, ja, und das hineinzuwerfen im Alltag, so ein bisschen Warm-up, ja, es darf ja rauskommen, wer ich bin. Ist ja kein Problem, muss ich ja nicht verstecken. Aber ich muss in einer guten Weise darüber sprechen, sodass Leute das checken. Hey, wie macht ihr das als Ehepaar? Dass ihr das so gut hinkriegt als Ehepaar. Wie macht denn ihr das? Hey, wenn ihr streitet als Ehepaar, wie regelt denn ihr das wieder? Wie macht denn ihr das? Und dann antwortet er vielleicht so ein bisschen oder sie und dann sagt sie, wie macht ihr das? Ja, wir machen das so und so und so. Und dann hat man eine Möglichkeit zu reden, ein bisschen was von den Lösungen, die man lebt, einzubringen, dass der andere das Schöne daran sieht, hoffentlich interessiert ist an dem Guten und ein Stück näher kommt. Versteht ihr, das ist die Logik dahinter. So, nochmal, wenn der andere dein Nachbar ist, der weiß sowieso, dass du jeden Sonntag in die Gemeinde gehst, vielleicht sogar schon selber im Teenagerkreis war und das alles weiß, dann ist Warm-up vielleicht nicht ganz so nötig. Okay? Aber ich will euch nochmal helfen von ganz weit außen. Warm-up, zweites, bring Übernatürliches ins Gespräch und warte ab. Wieder, warte ab. Wie bringe ich Übernatürliches ins Gespräch? Jetzt, ihr dürft mitlachen, aber nehmt es auch mal mit. Okay? Beim Spaziergang einer Wanderung, nach dem Smalltalk, so eine geniale Schönheit, scheint es, als hätte, Entschuldigung, jemand total viel Fantasie reingelegt. Das ist eine wahre Geschichte. Aufhorchen? Ich bin neulich beim Freund gewesen in Rosenheim, habe den besucht und dann war, neulich heißt letztes Jahr im Herbst, und dann war schönes Wetter. Und dann sind wir da, der wohnt so ein bisschen außerhalb von Rosenheim, hochgelaufen auf eine schöne Alm. So, das ist so südlich von Rosenheim. Und dann sind wir von seinem Haus auf so eine Alm hochgelaufen, so vielleicht anderthalb, zwei Stunden. Und dann saßen wir da, es war kalt, aber die Sonne hat geschienen und ganz viele Leute draußen gesessen. Und es gab keinen freien Platz mehr, aber habe ich jetzt erstmal mitgekriegt, auf so einer Alm kann man sich auch zu jemandem hinsitzen. So, war mir ganz fremd. Und da saßen so ein älteres Ehepaar und da waren eigentlich noch 4 Plätze frei. Wir waren zu viert und da waren noch 4 Plätze frei an dem Tisch. Ich hätte mir da nie getraut hinzusitzen, aber mein Kumpel da, der Almspezi, der läuft da hin und sagt, ja, kann man zu euch sich hinsetzen? Die wussten auch, dass man das wahrscheinlich lassen muss, aber Bock hatten sie nicht, aber sie haben uns hinsitzen lassen. Und dann setze ich mich so neben den hin und man hat einen tollen Blick gehabt, so runter im Rosenheim im Hintergrund und man hat sogar den, wie heißt das, der Chiemsee, hinten gesehen, noch irgendwie so schimmern. Ich denke, es war der Chiemsee. Auf jeden Fall gucke ich da runter und die haben schon ihr Essen so gekriegt und sowas und ich gucke da runter und denke, oh. Und dann habe ich mit denen kurz geredet, der Smalltalk und so schön, und dann wieder in Ruhe lassen, essen. Und dann gucke ich da hin und denke, wow, was für eine krasse Schönheit. Da hat jemand richtig viel Fantasie reingelegt. Der Mann daneben hört auf zu essen. Er überlegt kurz, was sagt er jetzt? Und dann fängt er an, mit mir zu reden. Woher ich denn komme, Schwarzwald, der Akzent verrät's, jawohl. Bist du auf und da? Und dann war das in Münchner. Ab und zu gezogener Münchner. Auf einmal kommt raus, wir haben gemeinsame Bekannte. Nämlich meine Physiotherapeutin. Ja, was soll ich sagen? Wir kommen irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir auf die Physiotherapeutin gekommen sind. Dann haben wir gemeinsame Bekannte und wir reden darüber. Und dann reden wir und er hat natürlich gemerkt, hey, ich will da irgendwas mit Gott sagen. Und dann fängt er an, darüber zu reden, wie sein Glaube ist, wie seine Sachen sind. Und wir da in München auch, und dann kommt raus, er ist Arzt und alle möglichen Sachen. Und wir da in München auch immer wieder in der Gemeinde ist, aber das gefällt ihm nicht so, aber war schon oft in Südamerika und dann war natürlich Südamerika, da war ich voll dabei. Katholisch, nee, evangelisch, okay, evangelisch. Und dann waren wir mitten im Gespräch und ich konnte ein bisschen was von meiner Geschichte in seine Geschichte hineingeben. Einfach so. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert. Wir waren freundlich, haben dann viel gelacht und Physiotherapeutin hat mir noch seine Karte gegeben. Ich soll bei der Physiotherapeutin die vorbeibringen. Habe ich dann auch gemacht, war witzig. Und irgendwie hoffe ich, dass das, was ich von meiner Geschichte ein bisschen reinbringen konnte, ihm weiterhilft. Also warum nicht auch mal sowas einzustreuen? Hobbys. Hey, ich fahre gern Mountainbike. Also wenn dich jemand fragt bei der Arbeit, wie geht's dir, was machst denn du, was sind deine Hobbys, was machst denn du so, wenn du Zeit hast, hey, ich fahre gern Mountainbike und investiere recht viel Zeit in das Leben von Teenagern bei uns in der Gemeinde. Punkt. Hau's mal raus und warte ab. Ja? Einfach mal nicht weitererzählen, weitersagen, sondern einfach mal da aufhören. Und dann hoffen, dass der andere irgendwie sagt, ja, wie Mountainbike? Oder, hey, hast du auch schon ein E-Bike? Und warum kümmerst du dich um Teenager? Verstehe das gar nicht ganz. Zeit verballerst du, bist doch was auch immer du bist. Und dann hast du vielleicht nochmal die Chance, einfach mal was reinhauen von den Dingen, ins Gespräch bringen. Rund um Feiertage. Ich habe mich total über Weihnachtsgeschenke gefreut. Also so kurz nach Weihnachten, bist du wieder beim Geschäft oder Freunde oder irgendwie unterwegs. Hey, ich finde Weihnachten, ich habe mich so brutal gefreut. Ich liebe diese Zeit mit der Familie, tolles Essen und die schönen besinnlichen Lieder. Ich liebe die einfach total. Hey, welche Tradition habt denn ihr an Weihnachten zu Hause? Einfach mal raushauen, abwarten. Was passiert jetzt? Kann sein, der andere hat keinen Bock, weicht aus, macht eine andere Sache. Okay, gut. Oder hat Bock darauf zu antworten, will was sagen. Ich muss es ja irgendwann mal raushauen, die Dinge. Bei der Arbeit. Hey, ich bin mal froh, wenn dieser Frust aufhört. Ein Glück, meine Rente wird ewig dauern. Also habe ich lange überlegt, ob ich das mit reinbringen soll, ob das eine gute Idee ist. Keine Ahnung, ich habe es noch nie ausprobiert. Ja? Mir gefällt meine Arbeit, ich will noch gar nicht in Rente. Aber vielleicht ist der Frust mal so groß. Hey, ich bin so froh, dass meine Rente ewig dauert. Wie ewig? Ja, das ist gut hier. Ewige Rente. Volle Ruhe die ganze Zeit. Hammer. Ja? Also, was auch immer. Und dann warten wir ab, was weitergeht. Politik. Mir scheint nicht nur die Eurozone braucht ein Makeover. Jeder einzelne von uns sollte das haben. Ja, ein bisschen gefährlich. Schlechtes Wetter. Wieder dieses geniale Wetter. Scheint so unbeständig wie das Leben. Okay, so unbeständig wie das Leben. Wie so unbeständig wie das Leben? Ha, so ist es manchmal. Du, einfach tolles Wetter und auf einmal kommt irgendwas ins Leben rein und total unvorbereitet. Guckt er der Franz an, was weiß ich was, und dann kann man vielleicht drüber sprechen, einfach mal raushauen, mit reinbringen. Wenn dir jemand Problem erzählt, hey, das kann ich echt gut verstehen, entscheidende Hilfe habe ich erlebt, als ich die Quelle geistiger Kraft fand. So Burnout, was auch immer. Hau's raus. Bring's mal raus. Ich denke manchmal, wir halten zu lange hinterm Berg mit unseren Überzeugungen. Wir müssen sie mal raushauen. Auch wenn das, was wir übernatürlich ins Gespräch bringen, erstmal vorsichtig ist. Aber das zu tun, das zu machen, halte ich für wichtig. Also das war Warm-up. Und jetzt, wenn der andere, die andere, wer auch immer das ist, sagt, hey, ich will da noch mehr wissen. Ich steige da auch mal drauf ein. Ich komme vielleicht auch mal ins Gespräch über die Dinge, über die wir angefangen haben zu reden. Dann ist das Nächste, deine Alltagsgeschichte zu erzählen. Nochmal, deine Lösungen, das Schöne deines Lebens, deines Evangeliums im Alltag. Nicht nur deines Evangeliums im Sinne von Jesus am Kreuz gestorben, sondern was dieser Jesus am Kreuz gestorben in der Versöhnung mit Gott jetzt für mich, für Lösungen bringt im Alltag, mein Evangelium im Alltag. Und deine Alltagsgeschichte zu erzählen. Überleg dir gut, wo hat Gott in letzter Zeit eine Sache mir klar gemacht? Im Alltag was gezeigt, geholfen? Also so diese kleinen Zeugnisse des Lebens. Das mit hineinzubringen, auch zu sagen, wenn die Gespräche sich vertiefen, frag dich, was hat Gott mich gelehrt über Misserfolg, Versagen, Geldmangel oder Geldüberschuss, Stress, Schmerz, Verzweiflung? Und wie wurde er mir zum inneren Ruhepol, zu einer Lösung, zu einer Sache? Viele von uns, die wir nicht irgendwie in dieser Herausforderung leben, anderen das Evangelium weitergeben zu wollen, weil wir immer auf den Augenblick gewartet haben, wo wir das große Evangelium weitergeben können, der aber noch nie so richtig gekommen ist, wir tun uns schwer, diese kleinen Schritte zu gehen. Warum? Weil wir diese Dinge vielleicht manchmal noch gar nicht so richtig durchdacht haben für uns selber. So, wir sind uns gar nicht ganz so bewusst, dass das Evangelium in unserem Leben, mit Gott versöhnt zu sein, für ganz viele Bereiche unseres Lebens zum großen Segen geworden ist und welche Rolle darin Jesus spielt. Wir leben das und sind vielleicht dankbar dafür, haben es aber noch nie so reflektiert und haben noch nie darüber nachgedacht, wie könnte ich das jemand anderem weitersagen. Und ich mache euch, die ihr noch relativ wenig Erfahrung damit habt, ich mache euch mal Mut, macht es am Anfang erstmal mit jemand, der das auch schon irgendwie kennt, der auch Christ ist. Probiert es doch mal aus. Ja? Sag mir mal, hey, was hast denn du in der letzten Woche von Jesus gelernt? Ja? Was hat dir denn Gott so gezeigt, was in deinem Leben anders, besser geworden ist oder wo du eine Erfahrung gemacht hast, die dir geholfen hat? Wisst ihr, wir müssen nicht die Lösung anbieten für das Leid in der Welt. Das wird schwierig. Aber wir können doch die Lösung anbieten, die wir gekriegt haben von Gott, mit dem Leid, das wir persönlich erleben, umzugehen und das anbieten. Wo habe ich denn das erlebt? Wo eine Krise da war, wo irgendwas da war, wo ich das erlebt habe und Gott ein Stück was gemacht hat in mir. Wie hat mich Gott durch Warten, Krankheiten, Verluste und Enttäuschungen vorwärts gebracht? Auch das. Wenn du mitten im Warten, in Verlusten, in Krankheiten drinsteckst und noch gar nicht darin Gott siehst, dann musst du nichts erfinden. Ja? Dann rede vielleicht jemand für dich selber mit dem Seelsorger, erstmal bevor du mit einem Nichtchristen darüber sprichst. Aber wenn du das schon durch hast und daraus was gelernt hast, das dich vorwärts gebracht hat, zum Beispiel am Arbeitsplatz, dass du früher auch so dachtest, hey, Erfolg ist alles. Und jetzt kommt ein Arbeitskollege und sagt, oh, ich bin so im Stress und es ist so viel los und so. Ich muss aber das noch hinkriegen und das. Und dann kannst du ihm einfach nur sagen, hey, weißt du was, ich habe früher auch gedacht, Erfolg wäre das Wichtigste. Punkt. Und dann warten. Und dann hoffen, dass er fragt, und jetzt? Wie gehe ich jetzt damit um? Hey, ich habe durch meine Krankheit letztes Jahr gemerkt, es gibt viel wichtigere Dinge im Leben, als nur Erfolg im Beruf zu haben. Familie, mein Leben, was wirklich Sinn macht, nicht nur für das, sondern auch darüber hinaus. Mich mit was zu verbinden, was nicht nur hier hält, weil das hier, das kann so schnell vorbei sein. Hey, ich will mich mit was Ewigem verbinden. Wie ewig. Ich bin dann in so einer Gruppe, das sind Christen und die sind verbunden mit Gott. Boah, das hätte ich von dir nie gedacht. Wie ist das denn? Jetzt kann sein, der andere hat schon keinen Bock mehr, weil er Gott hört. Okay. Aber ich habe es zumindest mal probiert. Und dann warte ich. Ja? Nee, sagst du, du musst gleich raushauen, Jesus, und der ist für dich im Kreuz gestorben. So, und du kannst machen, wie du willst. Das ist nur mein Vorschlag. Ich denke, das ist weiser. Das ist so, von außen nach innen zu kommen. So, wo lerne ich in der Gemeinde Gottes Wort viel über Beziehungen, Ehe, Familie, Umgang mit Gefühlen, Selbstwert, Identitätsfindung, wahre Freiheit etc. Diese Gesprächsthemen, die wir angesprochen haben. Wo habe ich da was gelernt? Generell. Und wir haben ja gesehen, Oktober, wo ich da war, wir haben über das geredet, warum bin ich gerne Christ und diese sieben Stile, die man hat zu evangelisieren. Und ich kann ja auch damit was sagen, Mensch, hey, ich war letzte Woche mit einer Gruppe von Männern auf einem Bergwochenende oder Vater-Sohn-Action-Camping, gibt es noch Action-Camping? Jawohl, Vater-Sohn. Hey, ich war letzte Woche auf dem Vater-Sohn-Gedöns und der, so muss ich es nicht nennen, aber ich war so letzte Woche Vater-Sohn und da ist mir das wieder ganz klar geworden, dass ich mit meinen Kids nochmal eine ganz andere Verantwortung habe. War so genial. Wie, wo warst du? Hey, das ist bei uns in der Gemeinde, da gibt es sowas. Der Pastor, der ist richtig cool. Ein junger Kerl, hat es voll drauf. So, versteht ihr, was ich sage? Deine Alltagsgeschichte, das ist so der Next Step. Und ich hoffe, und das muss keine Reihenfolge sein, aber so ein bisschen ganz außen anfangen in der Kommunikation, so Warm-up, dann solche Alltagsgeschichten, die dann nochmal neugierig machen und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich auch vielleicht die Chance, meine Lebensgeschichte zu erzählen. Dass der andere fragt, hey, das hätte ich nicht von dir gedacht, dass du so ein religiöser Typ bist. Wie bist denn du da dazu gekommen? Willst du wirklich hören? Okay. So genau wollte ich es nicht wissen, ich wollte nur höflich sein. Willst du wirklich hören? Hast 10 Minuten.
Ich habe auf 10 aufgestockt. Hast 10 Minuten.
Komm, wir trinken Kaffee. Ja? Oder komm, wir gehen eine rauchen, je nachdem, ob du rauchst oder Kaffee trinkst. So. Hast 10 Minuten. Und dann bereit sein, deine Geschichte zu erzählen. Und dann musst du auch bereit sein, Rechenschaft zu geben. Von der Hoffnung, die in dir, bist du bereit, von dieser Hoffnung Rechenschaft zu geben, die in dir ist. Erzählen, prägnant, ehrlich, christozentrisch, wie Gott dein Leben gerettet hat. Ich habe das schon mal angesprochen. Paulus, allein in der Apostelgeschichte, hat 3-mal sein Zeugnis erzählt. Also, wie er zum Glauben gekommen ist. In ungefähr, ich würde mal sagen, in knapp 30 Jahren Dienstzeit erzählt er sein Zeugnis. Und wir sehen das 3-mal ganz öffentlich. Vor Leuten, die jetzt nicht alle unwichtig waren. Vor Königen, vor Machthabern, vor einfachen Leuten auch. Er erzählt sein Zeugnis. 3-mal lesen wir es. Und er erzählt 3-mal dasselbe Zeugnis. Also es war sein Zeugnis, wie er zum Glauben gekommen ist. Das hat er nach 30 Jahren oder 40 Jahren Christsein immer noch erzählt. Also du musst nicht ständig ein neues Ding haben, was du erzählst. Du kannst immer noch erzählen, wie bin ich denn eigentlich zum Glauben gekommen? Wie war das? Meine Geschichte. Wie hat es Gott in meinem Leben gemacht? Das kannst du auch nach 40 Jahren noch erzählen. Ich bin jetzt 30 Jahre Christ, ich erzähle mein Zeugnis immer und immer und immer und immer wieder. Und man denkt mir mal, das interessiert schon keinen mehr. Also mich interessiert es nicht mehr so arg, weil ich habe es schon 1000 Mal gehört. Ich bin jetzt jedes Mal überrascht. Oh, dann bin ich zum Glauben. Nein, ich weiß schon, wie es ausgeht. Aber hat ein Happy End. Und deshalb, ich sag mal, jedes Mal bin ich dankbar dafür. Aber wenn ich es erzähle, Leute, ich habe es jetzt neulich erst erzählt, in Meran im Gottesdienst. Das war so ein Zeugnisgottesdienst. Und ich habe einfach gesagt, okay, wenn es Zeugnisgottesdienst heißt, dann erzähle ich einfach mein Zeugnis. Ich habe es ein bisschen in einen größeren Rahmen gemacht, weil es eine gottesdienstliche Veranstaltung war, es ist einfach nur mein Zeugnis erzählt. Ich habe es ein bisschen in einen größeren Rahmen, so ein bisschen generell, diese Biografie, und da mein Zeugnis eingebaut. Und es war so krass, da saßen zwei Junge im Sinne von Mitte 20 Leute da, die kamen nachher auf mich zu und waren so geflasht. Gott hat zu denen geredet durch dieses Zeugnis von so einem alten Sack, der vor 30 Jahren zum Glauben gekommen ist und es vor 30 Jahren erlebt hat, aber Gott zu denen noch redet in so einem Zeugnis. Und die sagen, hey, wie war das und wie ist das, und wie ist das passiert und hey, wie kann man diese Wende, und dann kann man doch noch ein bisschen mehr erklären. Aber ich finde es so begeisternswert. Wie baue ich das auf? Wie erzähle ich mein Zeugnis? Ich habe euch das gesagt, 4 grundlegende Elemente deines Zeugnisses, deiner Geschichte. Und ich würde wirklich sagen, 150 Wörter und 3 Minuten, das ist zu überfordern, gerade am Anfang. Und ich finde es auch nicht ganz so richtig. Ich glaube, wenn du so weit bist, dass jemand dich fragt, dann hast du auch wirklich 10 Minuten. Sie müssen aber interessant sein. Okay? Sie müssen interessant sein. Ich habe euch das erzählt, vielleicht. Ich war bei der goldenen Hochzeit vom Cousin meiner Mutter. Ja, stimmt alles. Bei der goldenen Hochzeit vom Cousin meiner Mutter. Und ich habe die Predigt gehalten und habe diese Zeremonie nochmal gemacht mit diesem neuen Versprechen, ihrer Eheversprechen. Und es war eine tolle Zeremonie, schön. Ich habe das versucht, persönlich und humorvoll zu machen. Ich habe richtig gemerkt, die Leute, die sind dabei. Und waren schön. Und dann gab es danach ein schönes Fest gegenüber im Gemeindehaus. War richtig toll. Und dann saß da so die Verwandtschaft von dem Cousin meiner Mutter, eine Ecke. Und dann saß die andere Verwandtschaft von seiner Frau. Und wir, meine Frau und ich, wir gehören nicht so richtig zur Verwandtschaft. Also wir kennen die zwar, aber so richtig mit denen so, die zu kennen, das war ein bisschen zu viel. Also um an dem Verwandtschaftstisch zu sitzen. Wir waren halt da, warum? Weil ich die Predigt gehalten habe. Aber es war trotzdem leckeres Essen. Aber wir saßen am Tisch von der Verwandtschaft von ihr. Und die habe ich gar nicht gekannt. Und dann waren die irgendwie aus Norddeutschland. Oh, Norddeutschland. Dann saßen wir da mit diesen Norddeutschen. Da kam aber nachher raus, die kamen doch aus Süddeutschland, sind eine Weile ausgewandert und kamen dann zurück. Puh, dann war das wieder okay. Und dann saßen wir an dem Tisch und wir wussten nicht so genau, so, was quatscht man jetzt mit denen und so. Essen war gut, Smalltalk. Und dann so reingekommen, okay, wie sind Sie dann nach Norddeutschland gekommen? Und dann so ein bisschen Geschichte, zugehört, hingehört, Sachen, Fragen gestellt. Und dann haben die, ob das auf Höflichkeit ist oder nicht, oder einfach nur, damit man was reden kann, irgendwie haben die auch Sachen gefragt. Ja, ein bisschen geantwortet so. Südamerika, was Südamerika? Ja, das 4 Kinder. Südamerika, wie war das denn? Dann geredet, ja, was wir da gemacht haben. Ja, wir haben Menschen zur Buße aufgerufen und Umkehr und dann, das war unser Ding. Nein, natürlich nicht. Wir haben so eine sozialmissionarische Arbeit gemacht mit einer Organisation, die ist innerhalb der Evangelischen Landeskirche, das ist ganz wichtig. Keine Sekte. Ich sage immer, wir haben eine sozialmissionarische Arbeit. Haben wir auch gemacht, stimmt ja. Natürlich, am Ende haben wir Menschen zur Buße aufgerufen und wollten, dass sie ihre Religion verlassen, die katholisch, und dass sie evangelisch werden. Das sage ich aber niemand. Das ist aber die Wahrheit. Ja? Das ist aber die Wahrheit. Aber ich versuche das anders zu formulieren. Und Menschen verstehen das. Und dann war so Gespräch und wir waren nett und wir haben gelacht und die Sachen, und dann kam raus Schützenverein, ich war auch früher im Schützenverein, viele Sachen haben wir da geredet. Und dann auf einmal, mitten im Gespräch, guckt mir die Frau an und sagt, aber jetzt würde ich mal gern was wissen. Jetzt würde ich mal gern wissen, wie so ein Typ wie Sie, also so ein cooler, netter, gut aussehender, intelligenter, wie so ein Typ wie Sie, das habe ich mir gedacht, hat sie nicht gesagt, wie ein Typ wie Sie zu sowas kommt. Und dann wusste ich, jetzt habe ich eine offene Tür, jetzt oder nie. Und dann habe ich in 5-6 Minuten versucht, mein Zeugnis irgendwie zusammenzubringen, so wie ich es immer erzähle, ein bisschen kürzer, mit einem anderen, bisschen anderen Fokus, und habe das ihr erzählt. Und es war so krass, da war kurz ruhig, alle haben zugehört, das war so schön, wo ich dachte, Mensch, jetzt, ich versuche es der Frau jetzt mitzugeben. Ihr Mann hat zugehört, das war so tätowiert und so ein cooler Typ, aber hat zugehört. Und ich fand es so spannend. Und dann habe ich es zu Ende erzählt und dann hat sie noch so ein paar Fragen gehabt und habe richtig gemerkt, das fängt an, in ihr zu arbeiten. Nochmal, die Feier ging zu Ende, da waren irgendwelche Programmpunkte, sagt, das hat man vergessen. Ich habe keine Ahnung, was mit der Frau passiert, was mit dem Mann passiert, keine Ahnung. Habe dann nicht nachgefolgt. Wie gesagt, war andere Verwandtschaft. Aber das ist der Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nicht vorbereitet gewesen wäre, dann wäre der Moment untergegangen.
Ja, so, weiß so genau, weiß ich das auch nicht, das ist schon 30 Jahre her. Es hat mal Opa, der hat einmal angefangen und dann war der da in der Stunde und dann war das so und dann
kannst du auch aufhören. Weil es interessiert schon keinen mehr, dass dein Opa in der Stunde war. Opa ist schon mal okay, aber Stunde, was ist denn das? So, also du musst dir gut überlegen, was du jetzt erzählst. Okay? Wo fängst du an? Ja? 4 Sachen. Wie war dein Leben, bevor du Jesus kennengelernt hast? Wie hast du gemerkt, dass du Jesus brauchst? Wie hast du dein Leben mit Jesus angefangen? Was hat sich in deinem Leben durch Jesus verändert? 4 einfache Fragen, die mal anzugehen, zu beantworten. Ich habe es mal noch ein bisschen unterteilt. Wie war dein Leben, bevor du Jesus kennengelernt hast? Was waren deine Wünsche und Ziele im Leben? Was waren deine Verhaltensweise, deine Denkmuster? Was war vielleicht auch deine Rebellion? Was waren deine falschen Fachleute für deine Lebensberatung? Oder ich sage es mal noch ein bisschen theologischer. Was war denn das Gesicht der Sünde, das sich in deinem Leben am meisten gezeigt hat? Worunter hast du gelitten? Was war der Knechter, der dich geknechtet hat, wo dich gefangen gehalten hat, wo dich in die Irre geführt hat? Die Lüge, die du geglaubt hast, die dich in falsche Wege gebracht hat. Was war das in deinem Leben? Ja? Was war das in deinem Leben? Bei dem einen kann das sein, sein Body-Image, und beim anderen kann es sein, sein Stolz. Einer meiner Töchter ist zum Glauben gekommen über ihr falsches Body-Image und da in die Krise hineingekommen. Und dadurch hat sie gemerkt, sie glaubt irgendwelchen Lügen und hat sich bekehrt. Und die andere Tochter, die ist reingekommen, dass sie gemerkt hat, sie ist so überheblich, arrogant und stolz gegenüber anderen, auch anderen in christlichen Kreisen, dass sie gemerkt hat, sie ist so krass stolz und hat da das Gesicht ihrer Sünde gesehen und hat sich so bekehrt und ist so zum Glauben gekommen. Die Sünde hat ganz viele Gesichter, ganz viele Möglichkeiten, sich auszudrücken. Diese Lösungswege, die wir gehen, diese falschen Fachleute, denen wir geglaubt haben. Was ist das? Wie hast du gemerkt, dass du Jesus brauchst? Welche Umstände brachten dich dazu, an Gott interessiert zu sein? Wie begann Gott in deinem Leben zu wirken? Hey, sei da, und das will ich dir gleich jetzt sagen, hier, sei da ehrlich. Wo hat es denn wirklich angefangen? Wenn du einfach nur in Jugendkreis gegangen, weil da deine Mädels waren, dann sag das. Das ist kein Problem. Musst du nicht unbedingt sagen, aber wenn das der Punkt war, dann sag's. Hey, ich bin am Anfang einfach nur hingegangen, weil es einfach eine nette Gemeinschaft, die Mädels waren toll. Wenn das war, dass du, mein Anfangspunkt war, dass ich beim Heavy Metal Konzert in Böblingen war. Gar nicht Christ, sondern Heavy Metaler, und ich so einen Moment hatte in meinem Leben, wo ich auf einmal mich von oben gesehen habe und gemerkt habe, bei so einem Heavy-Metal-Lied, das hieß Do You Wanna Die, dass auf einmal ich mich von oben gesehen habe, in einem Moment, in einem Augenblick, und ich habe gemerkt, ich will nicht sterben, ich will leben. Ich hatte so eine ganz tiefe Furcht durchdrungen, hey, ich will nicht sterben, ich will leben. Und es war, wie Gott angefangen hat, in meinem Leben zu wirken. Und 2 Monate später treffe ich junge Menschen, die was mehr haben, was ich nicht hatte. Und die hatten ein Leben, das war hoffnungsvoller, tiefer, Freundschaften. Und ich habe gemerkt, die haben was in ihrem Leben, was wirkliches Leben ist. Und dann habe ich die gefragt, was es ist. Und die haben gesagt, das ist Jesus. Die haben nicht da irgendwas, nur ein bisschen Übernatürliches reingeworfen. Die haben gleich alles reingeworfen. Und sie hat natürlich Glück bei mir, weil ich war im Konfirmandenunterricht, war im evangelischen Religionsunterricht, ich wusste Jesus. Aber sie hatten auch ein bisschen Pech, weil ich Jesus nicht so toll fand. Ich fand Jesus, so diese Jesus-Leute, das waren so nicht mein Weg. Ja? Lange Haare, Ohrringe, schwarze Klamotten an, Heavy Metaler, Jesus war für mich nicht der Weg. Aber die hatten was, dieses Leben, das Gott vorher angesprochen hat in meinem Leben. Und damit sind die bei mir angekommen. Und das hat mich dazu gebracht, weiter zu suchen. Klar, das kann man sagen, natürlich, hey, da hatte ich gar nicht in dir gezogen, deshalb bin ich da hingegangen. Das stimmt natürlich. Aber menschlich gesehen waren es diese Wege. Wo hat Gott angefangen, an dir in deinem Leben zu wirken? Welche Personen, Kreise, Veranstaltungen brachten dich weiter? Hey, dann hat die eine Frau mich eingeladen. Und dann bin ich da mitgegangen zu so einem Frauenfrühstück. Das klingt vielleicht ein bisschen krass, aber da kommen tatsächlich nur Frauen und Mampfen. Aber weißt du, da gab es so einen Vortrag und da ging es um, wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Und da hat mich das so gepackt. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das genau ist mein Problem. Und da hat es mich angesprochen. Also was hat dich weitergebracht? Das kann ja so ein Wochenende sein mit Männern oder Jugendkreis oder sonst irgendetwas. Oder Personen, die dich weitergebracht haben, Gespräche. Und dann, wie hast du dein Leben mit Jesus angefangen? Wie war denn das genau? Wo, wie und warum hast du Jesus aufgenommen? Was hast du im Gebet gesagt? Wie hast du dich dabei gefühlt? Du musst nicht alle diese Fragen beantworten. Das sind nur Vorschläge, wie du das so ein bisschen ausdrücken kannst. Wie hast du denn dein Leben mit Jesus angefangen? Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, nachdem ich so 6 Monate irgendwo im Christentum mit dabei war, die Fragen gestellt habe. Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Der Gründer von Bulich hoch nach Somhart, wo ich wohne. Und dann war ich so ein bisschen müde, nachdenklich und habe mein Fahrrad geschoben. Und dann kam mir dieser Gedanke in den Kopf, der mich einer von diesen Leuten mal gefragt hat, hey Ede, wenn du heute Nacht sterben würdest, was hättest du, dass Gott dich in den Himmel lässt? Diese Frage hat sich auf einmal in meine Gedanken gebohrt und ich habe gemerkt, ich habe nichts. Außer vielleicht ganz viel Rebellion und Bitterkeit gegenüber Gott. Und ich bin nach Hause gekommen und ich wusste nicht alles vom Evangelium, ich wusste nicht alles von Jesus, ich wusste damals noch nicht die ganzen Details, die ich vielleicht heute weiß, aber ich wusste eines, dieses Leben, dieses neue Leben, dieses ewige Leben, das hängt mit diesem Jesus zusammen und das wollte ich. Und ich habe mich auf die Bettkante gesetzt und habe gebetet, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm du in mein Leben rein. Schenk mir dieses neue Leben, dieses ewige Leben. Ich persönlich habe damals halt um Vergebung der Sünden gebeten, ich wusste das noch gar nicht so ganz genau. Komm du in mein Leben rein. Amen. Dann habe ich gewartet und dann ist nichts passiert. Dann habe ich nochmal gebetet. Habe ich gewartet, ist nichts. Ich habe 3-mal gebetet, ist nichts passiert. Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte, aber ist nichts passiert. Und dann bin ich so ein bisschen enttäuscht ins Bett gegangen und habe geschlafen und bin am nächsten Morgen aufgewacht. Und dann geht die Geschichte weiter. So. Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie hast du es gemacht? Das geht nicht darum, das rauszustellen, so muss man es machen, aber es geht darum, dem anderen auch mal zu zeigen, wie kann man es denn machen, wenn man es machen will. Ja? Das ist nicht der einzige Weg, es gibt viele andere Wege, wie man das machen kann, aber zeig mal wenigstens einen Weg auf, wie man es machen kann. Und dann, was hat sich in deinem Leben durch Jesus verändert? Was hat sich in deinem Leben durch Jesus verändert? Wie hast du dich danach gefühlt? Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie hast du dich nachgefühlt? Ihr merkt schon, ist auch was für die Frauen dabei. Was hat das mit dir gemacht? Wie hast du dich gefühlt? War das gut? War das schlecht? Welche Lebensbereiche haben sich verändert dadurch? Wie siehst du heute dein Leben mit Jesus? Ich sage das ganz oft als letzten Satz. Ich habe noch alte Predigten, Zeugnisse aufgeschrieben auf Zettel. Da steht dann drin, jetzt lebe ich seit 20 Jahren mit Jesus. Ich muss immer dann ein bisschen ändern. Jetzt lebe ich seit 30 Jahren mit Jesus. Und es ist nicht immer einfach. Aber hey, ist der beste Weg und ich bereue diese Entscheidung keinen einzigen Tag meines Lebens. Und dazu lade ich dich ein. So, das war's. So, was hat sich verändert? Was ist positiv? Was ist neu geworden, anders geworden? Das mögen Details sein. Das kann sein, deine Ehe hat sich dadurch gerettet. Das kann sein, der hat dich bewahrt vor dem Selbstmord, hat dich befreit vor Drogensucht oder hat einfach deinen Stolz genommen und bist ein netterer Mensch geworden. Was auch immer sich verändert hat in deinem Leben, das kann das sein. Okay? So, Schnelldurchlauf, Trockenübung. Ich hau das mal dahin. Trockenübung. Bevor du das Ganze auf die Straße bringst und ganz viele Fehler machst, das darfst du natürlich auch auf jeden Fall. Mach's einfach und fall ein paar Mal auf die Schnauze. Das ist auch gut. Bin ich auch. Das läuft mal gut und mal schlecht. Ja? Aber ich rate dir, und das rate ich dir deshalb, weil die meisten dann sagen, oh, wenn ich da auf die Schnauze fallen kann, dann mache ich es lieber schon gar nicht. War ein netter Abend, aber danke. So. Ich will dir gerne raten, mach's, weil, versteht ihr, das ist ja nochmal viel mehr. Du wirst dadurch so viel tiefer, so viel intensiver, so viel klarer viele Sachen in deinem Leben haben. Das ist nicht nur gut für den anderen, das wird auch gut sein für dich. Dein Wachstum, deine Herausforderung, das Leben zu sehen. Und es wird immer klarer werden, dieses Weitersagen. Und ich mache dir Mut. Erstens, bitte Gott um Hilfe. Also wenn du das machst, schreib dir das mal auf. Dieses Zeugnis, denk das mal die vier Punkte durch, schreib dir das mal auf. Bitte vorher Gott um Hilfe, schreib es auf, sei dabei ehrlich. So ehrlich wie du kannst. Ja? So ehrlich wie du kannst. Sei kurz, so kurz wie nötig, sage ich immer. Nicht so kurz wie möglich, so kurz wie nötig. Wie lange so ein Zeugnis ist, hängt immer davon ab, was das Ambiente ist. Also so kurz wie nötig. Und es kann manchmal sein, du hast mit einem Arbeitskollegen, mit jemand anderem wirklich nur 5 Minuten. Oder bei so einer Veranstaltung, jemand fragt, wie bist du? 5 Minuten. Mach's kurz, länger kann es immer noch werden. Okay, sei kurz, sei präzise. Bitte keine detaillierte Beschreibungen machen. Das ist bei kurz schon drin. Okay? Und dann hat er den Telefonhörer abgenommen und dann war da die gelbe Tasche. Dann habe ich aber die gelbe Tasche nicht drücken wollen, habe ich die rote Tasche gedrückt und dann habe ich gemerkt, das ist das falsche Ding. Und da war ich bei dem Falschen angelangt, da war das und dann war das und war das und war. Kennt ihr die Leute? Ja. Jawohl. Für die bräuchte man allein ein eigenes, so ein elektrischer Schocker von der Polizei. Wünscht ich mir manchmal. Die sollen nicht sterben, aber ruhig sein. Also bitte nicht so eure Geschichte erzählen, okay? Präzise heißt, sucht einen Aspekt raus, ja, den ihr sagen wollt. Macht's präzise und dann sag es einem Christen. Ich mache euch ganz viel Mut. Erzähl doch mal dein Zeugnis deinem Ehepartner. Der weiß es wahrscheinlich schon. Wenn nicht, ist doch mal die Chance, dass der hört, wie du zum Glauben gekommen bist. Und da war der Hannes. Welcher Hannes? Habe ich gedacht, bin ich damals in den Jugendbund gegangen. Was? Also, dann lass es lieber. So, was ich sagen will, sag's mal jemandem, der Christ ist. Macht doch das mal in eurem Hauskreis. Einfach mal keine Bibelarbeit oder kurze Bibelarbeit oder nur 4 Lieder und dann macht doch mal jedes Mal, sagen 2 Leute ihr Zeugnis. Ich wette mit euch, dass viele in eurem Hauskreis noch gar nicht wissen, wie ihr eigentlich zum Glauben gekommen seid. Wir stellen diese Frage ganz selten. Ja? Ich war neulich geschockt. Ich war in Sindelfingen bei der Einweihung vom neuen Haus und habe da gepredigt. Und dann waren wir danach zusammen und dann stand meine Frau, wir waren zu zweit und dann meine Frau, wir standen da und haben Kuchen aufgeladen aufs Teller. Wir hatten Hunger. Und dann kommt einer her. Wir kennen den nicht, aber er wirkte ganz fröhlich, stellt sich vor. Und wir stellen uns vor. Dann fragt meine Frau als allererste Frage, hey, wie bist du zum Glauben gekommen? Fand ich cool. Also unter Christen gar kein Problem, okay? So, wenn es ein Problem war, dann hätte der was gesagt. Aber ich fand es cool, ich finde es nett, ich finde es super. Ich habe mir das auch angewöhnt, nicht gleich ganz so schnell, aber ich habe mir das auch angewöhnt, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, von denen ich weiß, ich frage immer, wie bist denn du zum Glauben gekommen? Das interessiert mich brutal. Aber ich merke, diese Frage, die stellen viele sich gar nicht. Wie bist denn du zum Glauben gekommen? Im Hauskreis, mach doch mal so einen Abend. Oder hey, im Gottesdienst, mach's doch mal richtig krass. Ja? Sag doch, hey, Steven, ich will das mal vor allen sagen. Dann gibt man es mal schriftlich ab vorher. Dann gucken wir das mal durch. Oder wir üben das vorher nochmal. Aber warum nicht auch mal zu sagen, hey, im Gottesdienst zu machen, mal zu halten. vor anderen, aber ich mache dir Mut, macht es mal im Hauskreis. Macht es mal in so einer kleinen Gruppe, erzählt, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Und dann sei offen für Verbesserung. Lass mal andere hinhören, wie du Sachen sagst. Und lass dir denn mal sagen, dass es, hey, wir freuen uns, wenn du das noch ein bisschen kürzer machen und hier vielleicht nicht das sage. Einfach mal offen für Verbesserung und dann nochmal deinen Zettel nehmen, ein bisschen umschreiben. Ja? Das ist wichtig. Das hilft dir mal, Trockenübungen zu machen. Und das dann mal intus zu haben. Mach's mal 2-3 Mal. Das wiederholen und wiederholen und wiederholen, bis es irgendwo auch einen gewissen, bis es drin ist in dir. Bewusst machen. Geh es immer wieder durch. Sodass du es wie fast auswendig sagen kannst, ohne dass es auswendig vorkommt. Dass du es auswendig sagen kannst. Ich gehe weiter. Hinein ins Abenteuer mit Jesus. Und dann, wenn du es mal auf trocken geübt hast, dann geh mal rein ins Abenteuer mit Jesus. Dann versuch's mal. Sei offen dafür. Bring diese Dinge ein. Übernatürliche Dinge ins Gespräch bringen, viele Fragen stellen, deine Alltagsgeschichten einzubringen und dann, auch wenn die Tür aufgeht, wenn du die Möglichkeit irgendwie merkst, dann versuch's doch jetzt einfach mal. Dann drück's nicht weg. Wenn die Frage kommt, hey, wie bist du dazu gekommen? Änder nicht das Thema. Hast du vielleicht vorher mal gemacht? Jemand hat dich so ein bisschen gefragt und du hast das Thema gewechselt, weil du wusstest nicht genau was. Nein, jetzt probier's einfach mal. Jetzt hast du ein paar Mal geübt, probier's. Wisse dabei um Gottes Gegenwart. Der ist da und hilft dir. Sei freundlich. Bleibe positiv. Ich habe das schon manchmal erlebt, wenn manche Leute ihr Zeugnis erzählen, und mir geht es manchmal selber so, dann ist man am Anfang freundlich, weil man darauf achtet, und mit der Zeit wird man so ein bisschen vielleicht auch negativ. Bleib freundlich, bleib positiv. Du hast immer was Positives weiter zu sagen. Fasse dich so kurz wie nötig, haben wir schon gehabt. Sag, was du sagen musst. Ich werde das am Freitagabend nochmal betonen, aber es ist mir hier auch wichtig. Sag, was du sagen musst. Manche Leute, auch manche Christen, sind über unfromm geworden. Dass sie Worte, die jetzt Glauben oder Sünde oder solche Sachen, jetzt wollen die alles wegstreichen, wenn man Zeugnis sagt. Wenn wir diese Worte nicht einbringen, dann können wir auch nicht davon erzählen, wie wir zum Glauben gekommen sind. Die müssen da ja irgendwo drin sein. Wir dürfen die nicht hinterm Berg halten. Wir müssen vielleicht Dinge wie Stund hinterm Berg halten. Ja? So, das müssen wir vielleicht anders ausdrücken. Aber solche Grundelemente, die wir dann im Evangelium auch dann erklären müssen Menschen, damit sie es überhaupt verstehen, die dürfen wir ruhig benennen. Auch mal ins Unwissende hinein. So lernen Leute auch dazu. Wenn du einem Kind immer nur das sagst, was es weiß, dann lernt es nichts dazu. Ich muss ihm auch was Neues sagen. Ein Begriff, den er vielleicht bisher noch nicht in seinem Vokabular hatte. Vielleicht muss ich es mit 2 Sätzen umschreiben und ich muss es kurz erklären, was es bedeutet. Aber ich muss doch sagen, was ich sagen muss. Okay? Sag, was du sagen musst. Sei abholend. Sei abholend. Sei abholend bedeutet für mich, und das musste ich lernen, das habe ich von meinem Schwager gelernt. Der hat mir erzählt, der ist erst vor 2-3 Jahren zum Glauben gekommen über eine Männerarbeit und der engagiert sich jetzt ganz krass, dass andere Männer auch zum Glauben kommen. Und das ist ein hochintelligenter Mensch und der ist unheimlich schnell gewachsen, weil er schon auch viel Unterbau hatte geistlich, ist aber unheimlich schnell gewachsen und hat aber ganz viele Probleme, wo Gott ihm hilft, das aufzuarbeiten im Leben. Ehe, Kinder, Arbeit, emotionale Sachen. Und Gott ist brutal am Arbeiten an dem und der bewegt sich so schnell in seinem Wachstum. Und dann ist es so, und das hat er mir versucht zu erklären, und dann ist mir das klar geworden, hey Ede, ich bin jetzt seit so 3 Jahren Christ oder 4 Jahren und ich bin in meiner Entwicklung, ich stehe hier. Ja? Und Gott hat, der bewegt so viel in meinem Leben, auch an Problemen, an Dingen, an Lösungen, an Evangelium, was ich umsetze in meinem Leben. Ich bin hier und meine Gedanken, meine Emotionen, meine Fragen, meine Sachen, meine Lösungen, meine Bücher, die ich lese, das sind meine Probleme, die habe ich hier. Und dann begegne ich diesen Männern auf diesen Wochenenden und die stehen hier. Also, und dann sagt er noch, das hier ist das Kreuz. Die stehen sogar noch auf der anderen Seite vom Kreuz. Und ich stehe mit meinen Lebensfragen hier. Ja, ich frage mich, wie kann ich ein besserer Vater sein? Wie kriege ich das Evangelium besser in meinen Kopf hinein, dass ich nicht ständig wieder anfange, mich zu fragen, wie ist es mit der Endzeit, wie ist es mit Israel? Ich habe vielleicht ganz andere Fragen, die ich bewege. Und der andere Typ, der steht hier drüben und hat ganz andere Fragen. Und wenn ich jetzt mit Menschen darüber rede, dann muss ich beim Vorbereiten und beim Reden, natürlich beim Vorbereiten, aber beim Reden, ich muss mir im Klaren sein, dass ich mich ein bisschen hineindenke, wie ist denn das, wie denkt denn der? Also ich muss nochmal mein Denken aufmachen, nochmal abholen, zurückgehen an den Punkt vor dem Kreuz. Wie denkt der? Ich kann mir heute, wenn du mich fragen würdest, hey Ede, kannst du dir dein Leben ohne Jesus vorstellen? Ich würde gleich sagen, ganz klar, nein, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Wenn du mich gefragt hättest, hier, hey Ede, kannst du dir ein Leben mit Jesus vorstellen? Da stehen nicht alle Tassen im Schrank. Was soll ich mit Jesus? Ja? Ich konnte mir ein Leben mit Jesus nicht vorstellen. Ja? Was soll das? Für was? So war ich vor dem Kreuz. Und heute ist es für mich ganz klar, ich kann mein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen. Ich habe jetzt andere Fragen, wie die Frage, kann ich mir ein Leben ohne Jesus vorstellen? Und ich muss mich immer wieder zurückversetzen. Wie war denn das vorher? Und es hilft mir. Sei spontan, Auswahl und Fokus. Das ist für die Advanced-Leute. Also, wenn du zum ersten Mal ein Zeugnis sagst im Real Life, dann stick to the script. Dann halt so, wie du es vorbereitet hast. Okay? Mach's einfach mal. Vertrau, dass Gott, selbst wenn du ein bisschen daneben liegst, das trotzdem benutzt. Ja? Das trotzdem benutzt. Weil nicht alles nur an deinen Worten liegt. Es liegt ja schon was da dran, aber nicht alles nur. Und wenn du das mal ein paar Mal gemacht hast, dann kannst du auch spontan sein, dass der gegenüber dir sitzt, ja? Dass du dem seine Geschichte oder vielleicht seinen Fokus oder seine Worte mit aufnimmst. Ich werde das am Freitagabend nochmal sagen, dass ich eine Analogie vom Zuhörer vielleicht benutze, die er besser versteht. Ja? Wenn es jetzt ein ITler ist, dann kann ich ja sagen, ja, und dann hat Jesus bei mir die Delete-Taste gedrückt und alle meine Schuld war vergeben, wo ich vorher damit gekämpft hatte. So, das ist so dieses Nathan-Prinzip, ja? Muss denn David überführen von seiner Sünde und er erzählt ihm eine Geschichte vom Schaf, weil das seine Analogie war, da war er drin, das hat er verstanden, da ist er emotional geworden, das war sein Ding, das war ihm klar, so ein Sack hat so viele Schafe und der eine hat eins und das klaut er ihm, der muss sterben. Jetzt ist alles klar, das bist du, boom. Also, aber Auswahl und Fokus. Für die Advanced-Leute, letztes, sei bereit für mehr. Sei bereit für mehr, für Fragen, für Zweifel oder auch Kritik. Jetzt kann sein, du gibst dieses Zeugnis, es kommt so der awkward moment, es kommt so ein stummer Moment. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Keine Ahnung. Bei mir ging es dann oft schon weiter, dass dann, die haben das Thema gewechselt. Oder nochmal Fragen gestellt. Oder, sowas kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe heute nochmal Apostelgeschichte 17 gelesen, habe ich euch ja schon gesagt und habe auch bis zum Schluss durchgelesen. Apostelgeschichte 17. Und da heißt es, als er aber, Paulus, von den Totenauferstehung, als sie von den Totenauferstehungen hörten, dass Paulus ihnen gepredigt hatte, Totenauferstehung, Evangelium, Teil von dem, da reagierten sie wie folgt. Die einen spotteten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein anderes Mal hören. Und einige aber glaubten. So, damit müssen wir rechnen. Es kann sein, dass wir belächelt werden, Vielleicht nicht öffentlich, aber ja, coole Geschichte. Was das für ein Depp. Es kann sein, dass wir verspottet werden. Es kann sein, dass sie sagen, ja, war eine nette Geschichte, ein anderes Mal reden wir weiter. Okay, vielleicht kommt dieses anderes Mal auch nie, wissen wir nicht. Aber einige glauben. Das haben wir nicht im Griff. Sei bereit für mehr. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Aber dieser erste Schritt ist getan. Ich werde euch morgen Abend eine Geschichte erzählen, die mir immer im Kopf bleibt. Von einer Frau, die zu mir kam, in Karlsruhe auf dem Weihnachtsmarkt und sich für Jesus entscheiden wollte. Mitten auf dem Weihnachtsmarkt. Also ich habe mich schon dafür angeboten. Ja. Aber dann hat sie sich für Jesus entschieden. Und ich werde euch erzählen, was Teil ihrer Geschichte war. Warum das so wichtig ist, dass wir das mal machen, egal was dann kommt. Weil wir Teil von einer Geschichte sind im Leben von Menschen. Und manchmal verspotten uns Menschen, manchmal laufen Menschen weg, belächeln uns, aber wir haben was gesät. Und dann kommt vielleicht ein anderer Aspekt in ihrem Leben und dann gießt jemand was. Und vielleicht ändert auch mal jemand was. Morgen Abend ein bisschen mehr. So, ich hoffe, ihr habt das ein bisschen mitgenommen, dieses ins Gespräch hineinbringen. Ich hoffe, das war praktisch genug. Ich habe zwei Abende Theorie ausgehalten. Das war sehr praktisch. Jetzt mache ich euch Mut. Wir haben bis zum Freitag Zeit. Das ist Donnerstag, Freitag. Also wenn jemand so richtig mutig ist und Bock hat, das ist die Herausforderung, schreib doch schon mal dein Zeugnis bis zum Freitag. Diese paar Punkte. Mach 5 Minuten draus, 7 Minuten und die kriegst du. Und zwar hier live on stage. Würde mich unheimlich freuen, wenn jemand sagt, hey, ich probiere es einfach mal hier aus, warum nicht? Das ist alles, sind alles tolle Leute hier. Freundlich, die meisten gut gekämmt. Die beißen dir nicht den Kopf ab. Wenn du es hier nicht probieren kannst, dann wo sonst? Also, herzliche Einladung. Wer will, soll sich melden, hier beim Pastor und sagen, hey, würde ich gerne machen. Wir nehmen alles. Okay? Wir nehmen wirklich alles. Und ich freue mich, dass wir am Freitagabend weitermachen, vielleicht 1, 2 Leute hören und dann steigen wir nochmal ein in die große Hoffnungsgeschichte. Okay? So. Halleluja, Amen. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass wir mit hineingenommen sind in deinen Plan und dass wir Zeugen sein wollen, dass wir da auch wachsen wollen, dazulernen immer mehr. Lass uns bereit sein, diese Schuhe des Evangeliums anzuhaben, Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben, dass es ein Teil ist von unserem Leben, dass wir jeden Tag ein Stück weit auch anziehen und du siehst, wo wir es vielleicht auch vernachlässigt haben, wo wir es vielleicht an andere weiter delegiert haben, warum auch immer. Ich bitte dich, dass du uns vergibst und dass du unsere Herzen nochmal ganz neu ausrichtest, das in aller Fröhlichkeit, aber auch in aller Ernsthaftigkeit, in allem Getragensein von dir und auch in aller Verantwortung vor dir zu leben, hinein einzubauen in unseren Alltag. Ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, in Jesu Namen. Amen.